Ja, was soll ich denn sagen? Ich dachte, Leute, sprecht mal mit denen. Also ich glaube, das ist schnell in eine Bild-Zeitung hineingeredet, in ein Interview zu sagen, wir müssen das Bürgergeld kürzen, so. Aber den Leuten gegenüber zu stehen und zu sagen, nee, du kriegst aber kein Geld mehr hier und du musst jetzt gucken, wie du klarkommst, ist eine andere Nummer. Aber den Leuten gucken wir halt ins Gesicht.
Essen im Ohr. Menschen.
Viele Sozialdienste, karitative Einrichtungen und soziale Unternehmen gibt es hier bei uns in Essen. Diakonie, Rotes Kreuz, Johanniter, AWO und viele mehr. Und dann gibt es eine Einrichtung mit drei Buchstaben und die sind mir und euch sicherlich auch schon öfter begegnet. Auf Autos, auf Plakaten, auf Schildern, an Gebäuden. Und diese drei Buchstaben von diesem Sozialunternehmen, die tragen sogar den Namen der Stadt in sich, oder Andreas Biroth? Wofür stehen die Buchstaben CSE?
CSE steht für Caritas SKF Essen.
Das müssen wir mal kurz erklären.
Ja, kein Problem. Und zwar ist das so, dass die zwei Wohlfahrtsverbände in der Stadt, der Caritasverband für die Stadt Essen und der Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF, haben schon lange viel zusammengearbeitet gehabt und haben dann entschieden, eine gemeinsame Tochtergesellschaft zu gründen, die eben noch viel besser die Dienste zusammenbringen kann, und dadurch ist halt die gemeinsame Tochter Caritas SKF Essen 2018 entstanden und seit 2020 bin ich deren Geschäftsführer.
Du trägst weißes Hemd und jetzt muss ich einmal kurz unter den Tisch gucken und für einen Sozialunternehmer sehe ich gar keine Birkenstocks oder Sandalen. Was ist denn da los?
Ich hatte mal einen Prof in der Uni, der hat gesagt, man muss als Sozialpädagoge nicht scheiße aussehen. Und nein, Quatsch. Also ich glaube, das Bild der Sozialarbeiter ist durchaus ein bisschen karikativ so. Und wir haben viele, viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die viel in der sozialen Arbeit sind, aber auch Erzieherinnen, Erzieher, viele Pflegekräfte. Die machen wundervolle Arbeit, mal in Dienstkleidung, mal ohne Dienstkleidung und sehen da immer spitzenmäßig aus.
Und da ist es auch egal, was für Schuhe man trägt.
Es ist völlig egal, welche Schuhe man trägt.
Da bin ich sehr gespannt auf die Einblicke hinter die Kulissen von sozialen Einrichtungen hier bei uns in Essen, wofür die CSE,
genau,
heute stellvertretend stehen soll, weil es gibt ja noch mehr Sozialunternehmen hier bei uns in Essen. Ich freue mich über wichtige Hilfsangebote hier bei uns in Essen zu sprechen und ich bin gespannt darauf, wie man so ein Sozialunternehmen führt. Und ich brenne darauf, was wir als Gesellschaft für ein gutes Miteinander tun können, denn dafür steht so ein Sozialunternehmen doch, oder?
Total, genau. Das ist genau das, was uns antreibt, ja, so ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Stadt beieinander bleibt, dass die Aufmerksamkeit auf die Menschen gelenkt wird und diejenigen Hilfe erfahren, die eben sonst keine Hilfe bekommen können.
Dann darf ich euch noch begrüßen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal. Ich bin Fabian Schulenkopf und freue mich auf das Gespräch mit Andreas Biroth, Geschäftsführer vom CSE.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Kennenlernen machen wir traditionell mit dem Steckbrief, mit verschiedenen Punkten, die du bitte ausfüllst.
Gerne.
Vollständiger Name.
Andreas Biroth.
Geboren am?
3.5.79.
In?
Duisburg.
Aktueller Wohnort?
Essen. Essen, Borbeck-Bocholt.
Na, Stadtteil ist uns doch ganz wichtig hier. Aktuelle Berufsbezeichnung?
Geschäftsführer.
Anzahl der Ehen und der Kinder?
Eine glückliche Ehe und zwei Kinder.
Lieblingsessen?
Oh, so vieles. Aber ich freue mich immer, wenn es eine Currywurst mit Pommes gibt.
Das ist ja aber ein richtiges Ruhrpott-Lieblingsessen. Lieblingsgetränk ist dann das Bier dazu, oder?
Ja, wobei ich inzwischen tatsächlich am liebsten alkoholfreies Radler trinke.
Ein Lieblingsort in Essen oder im Ruhrgebiet?
Ich habe ja ein bisschen gespoilert und schon mal in einen Podcast reingehört und habe über die Frage wirklich lange nachgedacht. So, und muss mal sagen, der Lieblingsort für mich ist der Ruhrschnellweg. Ich fahre gern Fahrrad, so, und das sowohl alleine, auch zur Arbeit meistens mit Fahrrad, als auch mit der Familie. Und ich finde tatsächlich, dass das so ein Ort ist, der zum einen prototypisch fürs Ruhrgebiet steht, weil einfach da Strukturwandel unterwegs ist. Und wenn ich Freunde außerhalb der Stadt und auch außerhalb von NRW treffe, erzähle ich immer sehr begeistert davon, wie toll das ist, dass dieses eigene Wegenetz in der Stadt jetzt da ist, wo früher eben die Kohlebahnen gefahren sind. Und deshalb steht es sowohl dafür tatsächlich den Strukturwandel an sich und aber auch für ein urbanes Leben, was nur hier so geht.
Und wie ist so die Fahrradwegsituation in der Stadt?
eigenständig. Also es ist wirklich spannend. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin in Duisburg aufgewachsen und da ist tatsächlich jede große Hauptstraße hat einen Fahrradweg nebendran und das ist hier in Essen überhaupt nicht oder nur sehr wenig und wird ein bisschen mehr jetzt. Aber durch die Trassen und das Radnetz, das aufgebaut wird, ist es wirklich ein sehr eigenständiges Wegenetz und das macht es sehr besonders und ich finde inzwischen auch ganz passabel tatsächlich.
Das klingt doch noch positiv. Und Fotos von Radwegen sieht man bei dir auf deinem Insta-Kanal, ne?
Ja, weil ich ein bisschen auch Werbung dafür machen möchte, tatsächlich urbane Mobilität jenseits des Autos irgendwie auch sich vorstellen zu können. Und ich versuche tatsächlich auch, wie gesagt, zur Arbeit im Rad zu kommen. Ich kann tatsächlich bei uns zu Hause schnell auf die Trasse drauf, bin dann mit einer Ampel am Büro und versuche auch die innerstädtischen Wege mit dem Fahrrad zu machen und wird dafür auch mit eben Fotos bei Instagram, Facebook und wo auch immer ein bisschen Werbung machen.
Das Büro ist hier bei Radio Essen um die Ecke, ne?
Genau, wir sind im Frühjahr umgezogen und sitzen jetzt hier in den Büros an der Reichsbank und haben da eine große Fläche angemietet. Wir waren vorher am Kopfstadtplatz sehr zergliedert so und haben jetzt mal eine große Fläche, wo wir alle gemeinsam sitzen können. Und das tut uns sehr gut, macht viel Freude. Und vor allem sind wir ganz nah an Radio Essen auch dran.
Na, das ist natürlich ganz wichtig. Größte Stärke, wir sind noch im Steckbrief.
Also meine größte Stärke ist es, glaube ich, Verantwortung zu übernehmen, auch in kritischen Situationen und für kritische Entscheidungen und die auch dann umzusetzen.
Und wenn du Stammhörer vom Podcast bist, dann weißt du, was jetzt kommt. Größte Schwäche, größtes Laster?
Ich würde sagen, meine Ungeduld. Dann auch tatsächlich, wenn etwas nicht so schnell funktioniert, wie ich mir es mir vorstelle.
Bleibst du dann aber auch hartnäckig?
Regelmäßig, ja.
Und zum Kennenlernen gehören im Radio Essen Podcast Essen im Ohr seit kurzem auch die Fragen aus dem Glas. Ich habe hier ein Gläschen
Sieht spannend aus.
Ja, ein paar Zettelchen mit Fragen drin. Da schiebe ich mal rüber.
Okay, ich kann mal das geräuschvoll irgendwie aufmachen, dass das der Hörer, die Hörerin auch sinnvoll hört.
So. Auf jeden Fall.
Ich guck mal, dass das irgendwie so ins Mikro reinkommt. Jetzt kann man da ein bisschen rumrascheln.
Ja.
Das ist auch so. So, ich ziehe mal die erste raus.
Mhm.
Okay.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Welches Buch könnten Sie immer wieder lesen? Das ist jetzt eine gemeine Frage.
Kommst du nicht zum Lesen?
Doch, ich lese jede Menge. Aber was ich immer wieder lesen kann, das ist tatsächlich, weil es gibt so ein paar Bücher, wo ich denke, ja, da schaue ich mal wieder rein, dann lese ich immer nicht ganz durch. So, zuletzt dachte ich, ich müsste mal 1984 lesen vielleicht, das könnte angesichts der Weltlage doch mal ein spannendes Buch sein. So, ja, das vielleicht als kleiner Impuls hier gerade so.
Ja. 1984 von?
George Orwell. Ging es da mal um die Frage von Überwachung und so weiter. Und ich dachte mir, als Präsident Trump dann dazu angefangen hat, doch irgendwie Sprache irgendwie auszusortieren, das hat mich doch sehr an diesen ganzen Ansatz von Neusprech, wird es dort genannt, erinnert, wo die Sprachpolizei sehr gezielt sagt, okay, und über das Begrenzen von Wörtern, über das Begrenzen von Sprache wird auch ja Wahrnehmung normiert. So und so verändert, will man alle halt in diese Diktatur reinkriegen. Die machen das noch viel krasser so und ich will jetzt der amerikanischen Administration nicht unterstellen, dass das die Ziele sind so. Aber als ich das in den Nachrichten so las, dachte ich mir so, oh, da musst du nochmal lesen, wie das da so genauer war. Ja. Und von daher, also ich kann das allen empfehlen, George Orwell, immer wieder lesenswert, 1984. Reflektiert die Erfahrung der großen Diktaturen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ich nehme sogar einen Lesetipp mit aus diesem Podcast und
ich dachte noch einmal, ne?
Nach einer nächsten Frage aus dem Glas. Es sind ja noch ein paar Zettelchen da. Wir hören sie rascheln.
Wie geduldig sind Sie?
Ja, genau, in Sie-Form, ne? Aber
ja,
wir haben uns aufs Du geeinigt.
Genau, das stimmt. Nicht so.
Nee, haben wir ja schon drüber gesprochen im Steckbrief.
Genau, ja.
Wie bemerkt das so dein Umfeld?
Also am meisten dadurch, dass ich schnell spreche, das versuche ich jetzt hier für diesen Podcast deutlich zu reduzieren.
Dankeschön.
So, ja, da gerne. Und das gelingt mir auch zunehmend besser, gerade in Arbeitskontexten, da mich in Geduld zu üben, so. Aber ich frage halt viel nach, wie ist denn der Stand dazu, wie ist denn das so? Und ja, mein Umfeld kriegt es damit mit, ich bin schon irgendwie umtriebig, so, und irgendwie ganz so still sitzen und nichts tun ist nicht so meine große Stärke.
Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Komm, wir nehmen die
genau,
nächste Frage.
Genau, die nächste Frage. Ja, genau, richtig. So, was haben wir hier noch? Oh, das ist mal ein größerer Zettel. Da könnte die Frage länger sein.
Hier ist jedes Los auf jeden Fall ein Gewinn.
Mhm. Oh, Ja, also meine, hat jemand viel Freude gehabt, glaube ich, beim Formulieren der Frage. Wenn du, ich formuliere es mal jetzt hier um, wenn du einen Wachsmalstift essen müsstest, welche Farbe würdest du nehmen?
Eine Farbe essen.
Eine Farbe essen, genau. Ich glaube, ich würde grün essen. Erstens ist grün die Farbe der Hoffnung. Ich bin ein grundsätzlich hoffnungsvoller Mensch. Mhm. Und das sieht dann im Mund auf jeden Fall ganz lustig aus, glaube ich, wenn man so grüne Wachsmalstifte gegessen hat. So. Und es sieht so aus, auf jeden Fall, als wenn da jemand etwas ganz Komisches gemacht hätte. Und es ist dadurch sehr offensichtlich, dass das da so sonst nicht hingehört. Weiß ich nicht, sieht, glaube ich, lustig aus. Aber ich glaube, grün wäre die Farbe, weil Hoffnung ist gut und wichtig.
So. Okay. Oh, da ist, du greifst schon nach dem Glas.
Ich dachte, ich
war, hast du noch einen für
machen wir einen.
Komm, dann nehmen wir
einen
noch mit.
Ja. Okay, das war, wäre eine schlechte letzte Frage.
Jetzt. Ja, also, nehmen wir eine eindeutigere.
Ja, nehmen wir eine.
Die sind aber schon auch teilweise höchst philosophisch, ne? Also, da muss man grübeln.
Wenn deine Bürowände reden könnten, was würden diese über dich erzählen?
Ich glaube, das wäre eine komplette eigene Podcast-Folge, oder?
Könnte. Aber ich glaube, im Kern geht es darum tatsächlich, weil wir haben eine Bürosituation, wo auch offene Arbeitsplätze drumherum sind und so weiter. Deshalb mache ich aus akustischen Gründen regelmäßig auch die Türe zu. Wenn ich gerade im Zweiergespräch bin auch und ich habe mit allen meinen Mitarbeitern so Regeltermine auch, wo wir dann die Sachen besprechen, wie in einzelnen Arbeitsbereichen die Lage ist. Und ich glaube, so im Kern geht es um zwei Dinge. Das eine ist, was können wir tun, damit die Probleme, die in dieser Stadt herrschen, das ist unser Auftrag, ja, wir sind ja vor allem zum Problemlösen da als Caritas, wie können wir das gut oder noch besser angehen? Wie können wir da gut für die Menschen da sein, die uns anvertraut sind? Das ist so mit den ganzen ist immer innerlich Verantwortlichen bei uns und mit denen, die eher bei uns in der Administration sind. Da würde ich sagen, geht es im Kern darum, wie können wir noch besser werden darin, unsere Arbeit zu organisieren. Wie können wir unseren Kolleginnen und Kollegen möglichst hilfreich zur Seite stehen? Wie können wir gute Tools schaffen, damit Arbeit gut gelingen kann? So, das sind die beiden, glaube ich, ganz großen Stränge, die meine Bürowände da erzählen könnten.
Dann bedanke ich mich für das erste Kennenlernen und möchte mal näher in die Arbeit von Sozialunternehmen reingehen, vom CSE, und möchte doch mal in, sagen wir, drei Sätzen, einer reicht, glaube ich, nicht, erklärt haben, wofür steht denn die CSE?
Ich sage das immer gerne, wir sind mit Diensten unterwegs von pränatal bis postmortal. Wenn ich es mal nicht ganz so lateinisch mache, dann heißt das ja, dass wir schon vor der Geburt anfangen, dass wir in der Schwangerenberatung aktiv sind, also schon vor der Geburt, dann eben in vielen Diensten rund um die Geburt, frühe Hilfen dabei sind, dann in der Betreuung, Kindertagespflege ist in der Fachberatung für uns ein großes und wichtiges Thema. Wir haben 14 Kitas in der Stadt, wo wir also auch viele junge Menschen in der Stadt begleiten, auf den ersten Weg ins Bildungssystem hinein und dort ihnen ermöglichen zu wachsen. Dann haben wir Angebote für junge Menschen. Dann wird es eher so, dass wir da Menschen begleiten, deren Lebensweg nicht ganz so optimal gelaufen ist, wenn wir in der Jugendhilfe unterwegs sind. Da sind wir sowohl aufsuchend in den Familien, aber auch eben teilstationär und stationär. Das heißt also Jugendliche, die nicht mehr in der Familie gut unterkommen können, bieten wir sowohl langfristig, also familienorientiert, als auch kurzfristig für therapeutische Maßnahmen ein Zuhause. Und dann zieht sich das weiter, auch für Menschen, die im Erwachsenenalter Themen haben, die psychisch nicht zurechtkommen, begleiten wir zu Hause. Oder die auf der Straße leben, in der Obdachlosenhilfe. Wir haben durch die Tradition des SKF auch viele Angebote, insbesondere für Frauen. Wir haben eine Frauennotschlafstelle, wir haben Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen. Wir begleiten Frauen in der Sexarbeit. Und all sowas. Und dann die klassischen Caritas-Dienste eben auch in der Pflege. Wir haben einen großen ambulanten Pflegedienst, ein stationäres Altenheim und ein Hospiz mit ambulanter Hospizbegleitung auch, also wo Ehrenamtliche auch die Leute zu Hause besuchen in ihrer letzten Lebensphase. Und auch Trauerangebote, wenn also Menschen verstorben sind, dass wir in der Trauer auch für die da sind. Das heißt also, das ganze Lebensspektrum wird bei uns begleitet.
Das war jetzt aber wirklich so ein Rundumschlag von vor der Geburt bis Ja, ich sag's jetzt mal bis zum letzten Atemzug. Ne?
Das und darüber hinaus tatsächlich. Also wenn Menschen, dann bleiben ja Menschen auch. Und die gilt es ja auch, irgendwie zu begleiten in ihrer Trauer. Und das hat auch bei uns seinen Platz.
Bei all den Angeboten, gibt es eine Zahl, wie viele Einrichtungen die CSE
betreut? Ja, wir haben ungefähr 70 Einrichtungen und machen unsere Arbeit mit knapp 1200 Menschen.
Und auf welche bist du besonders stolz?
Ui. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt eine nenne, da sind ja alle anderen beleidigt, dass ich ihn nicht benannt habe. Aber ich möchte, mal sagen, was sehr spezifisch für die CSE ist und was sehr spezifisch auch vielleicht für Essen ist.
Ja.
Da kann ich aber nicht eins sagen, ich muss mindestens zwei sagen.
Okay.
Das eine ist, das habe ich gerade in der Auflistung nämlich nicht benannt gehabt, das ist das Kinderpalliativnetzwerk. Das ist, da geht es nämlich um Kinder mit einer verkürzten Lebensperspektive. Und das Besondere daran ist, dass es eben nicht nur die an sich schon überhaupt schwere palliative Begleitung der Familien ist, also pflegerisch und mit ehrenamtlicher Unterstützung, sondern dass wir gemeinsam mit der Uniklinik da ein Netzwerk haben. Die Uniklinik stellen die Ärzte, wir die Sozialarbeiter, und dass eben ganz viel Arbeit bei den Familien schon passiert, eben über diese palliative Begleitung hinaus. Das ist schon etwas, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir dieses Netzwerk hier auch gemeinsam mit der Uniklinik haben. Das ist etwas sehr Besonderes, wo auch wir bundesweit drum beneidet werden. Und das Zweite ist, das habe ich vorhin so ein bisschen enchalant eingebracht, dass tatsächlich aber unsere Arbeit am Essener Straßenstrich, auch da werden wir bundesweit beachtet in Essen. Auch da sind wir nicht alleine. Auch das können wir vor allem gut machen, weil die Stadt das unterstützt und andere Träger wie Suchthilfe und Belladonna. Aber dieses offene Umgang mit dem Thema da Sexarbeit und die, wie wir da zusammen unterwegs sind, das ist sehr besonders. Und da bin ich stolz drauf, dass wir in Essen da einen Leuchtturm bilden können.
Geht es dann, ich sag mal, mehr oder weniger um die lokale Einrichtung an der Gladbecker Straße, am ehemaligen Kirmesplatz?
Genau, am Kirmesplatz haben wir einen Beratungscontainer und haben dann Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, nee, nur Frauen, Sozialarbeiterinnen dort, wichtig, ist ein Schutzraum, nur Frauen, die eben für die Damen dort sein können und für die Hilfe bereitstellen können, sowohl um aus dem Bereich auszusteigen, aber auch in der Situation damit gut zurechtzukommen. Das sind ist etwas, was tatsächlich in der Form bundesweit hohe Beachtung genießt.
Wenn solche Sachen, solche Einrichtungen neu eingerichtet werden, neu ins Leben gerufen werden, wie passiert sowas? Kommt dann jemand auf dich zu und sagt, hör mal Andreas, ich habe da eine Idee, hier bei, bleiben wir mal bei den Sexarbeiterinnen, das geht hier drunter und drüber, die haben keinen richtigen Schutz, aber wir wissen, dass es stattfindet. Hm. Wollen wir da nicht mal nach einem Konzept gucken, wie wir diese Frauen aufnehmen können?
Auf die Idee kamen schon andere, zum Glück vor über 15 Jahren. Das ist schon sehr gut dort etabliert. Aber grundsätzlich kommen die Ideen aus unterschiedlichen Richtungen. Also es kann sein, dass das tatsächlich aus dem operativen Betrieb kommt. Ah, da müsste man sich mal drum kümmern. Es kann sein, dass wir in der Geschäftsführung sagen, dass da nehmen wir politisch eine Verschiebung wahr, da müssen wir mal aktiv werden. Oder auch gemeinsam mit der Stadt feststellen, sei es in Jugendhilfekontexten oder in sozialen Kontexten, dass wir merken, da fehlt was, da müssen wir was Neues mal aufsetzen. Ein Beispiel war in Corona die Frauennotschlafstelle. Da haben wir festgestellt, die Kapazitäten reichen nicht, weil in Corona brauchten ja alle mehr Abstand. Und dass es auch klug ist, Frauen und Männer nochmal mehr zu trennen. Und haben dann gesagt, liebes Sozialamt, wir glauben als Wohlfahrtsverbände, das bräuchte es. Und wir als mit der Frauentradition könnten es am besten. Und haben das dann gemeinsam eingerichtet. Und die Stadt hat dem zugestimmt. Und dann haben wir das im Sommer 2020 an den Start gebracht. Also so entwickeln sich die Sachen. Und es gibt da keinen festen Weg. Ich bin eher ganz froh, dass wir inzwischen internen Ablauf haben, dass wenn eine neue Einrichtung an den Start geht, dass wir interne Abläufe haben dann. Da müssen ja dann, also da muss ja irgendwie eine Genehmigung vorliegen, der Brandschützer muss da durch, da muss irgendwie eine Elektroprüfung einmal durch, da muss irgendwie, die Leute brauchen E-Mail-Adressen, Arbeitsplätze, Arbeitsausstattungen, so, die brauchen, also im Zweifel müssen nur eingestellt werden, also da brauchst du ja Verfahren dann für und all das haben wir versucht zu systematisieren, dass da sozusagen, wenn klar ist, okay, wir machen eine neue Einrichtung, so ein Fahrplan abläuft und da möglichst wenig Fehler passieren können dabei. Aber was wirklich das Schwierigste ist, Räumlichkeiten ist das eine. Neue Räumlichkeiten bauen fällt nahezu weg. Das kriegt preislich keiner dargestellt gerade mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also gilt es eher, alte Räumlichkeiten zu nutzen. Da sind wir im zunehmend besseren Kontakt mit den Essener Pfarreien. Also wir sind ja in der katholischen Familie verortet. Eben zu schauen, gibt es da noch Möglichkeiten, wenn Kirche sich zurückzieht, wo können wir denn die Räumlichkeiten für karitative Angebote gut nutzen? Das war das eine. Und das andere ist tatsächlich Personal zu finden. Und deshalb investieren wir auch stark in Ausbildung. Wir haben 7 Dualstudierende bei uns in der Organisation pro Jahr, also die wir mit reinholen können. Und ich meine 14 ErzieherInnen in einer praxisintegrierten Ausbildung, kurz PIA, sodass wir da auch unterwegs sind. Und in der Pflege haben wir auch um die 20 Azubis, die da in den verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Das heißt, wir versuchen auch ganz gezielt eben selber auch Anbieter zu sein und von Ausbildung, um eben die Menschen auch für uns als Organisation früh zu begeistern.
Was das für Menschen sind, die bei der CSE arbeiten, möchte ich gleich auf jeden Fall auch nochmal erfahren. Aber jetzt haben wir von der Gründung von Einrichtungen gesprochen. Jetzt möchte ich aber auch die Schattenseite einmal nicht unerwähnt lassen. Es gibt ja auch Fälle, wo Einrichtungen dann geschlossen werden, ne?
Genau. Und das hat ja manchmal betriebswirtschaftliche Gründe, dass wir sagen, das lohnt sich nicht mehr. Es kann aber auch gute Gründe haben, es wird nicht mehr gebraucht. So, also ich finde ja, Jugendhilfekontexte oder Jugendhilfeeinrichtungen sind vor allem dafür da, dass sie eine Lücke schließen. Und wenn aber klar ist, die Lücke ist geschlossen, dann ist es auch gut, eine Einrichtung zu schließen. Wir hatten im Frühjahr eine Einrichtung, die wurde nicht mehr belegt. Und dann kamen wir mit dem Jugendamt gemeinsam zu dem Punkt zu sagen, dann wird es auch nicht mehr gebraucht. Und dann haben wir das beendet. Die Kollegen sind alle in anderen Bereichen untergekommen. Mhm. Von daher ist das manchmal so. Oder wir hatten auch immer eine Tagespflege, wo wir dachten, der Standort sei dafür gut, war aber anscheinend nicht so richtig. Dann haben wir das wieder aufgegeben. Heute ist da ein Verselbstständigungswohnen drin, also die Räumlichkeiten nutzen wir weiter. Und angesichts des Fachkräftemangels bin ich da auch nicht bange darüber, dass, wenn irgendein Dienst aufgegeben wird, dass die Menschen auch, egal woanders, bei uns gut unterkommen können.
Also das Personal, die Mitarbeiter.
Genau, die Mitarbeiter.
Und die Menschen, die die Hilfe benötigen, wenn denen, ich sage jetzt mal, eine Kita fehlt oder eine Beratungsstelle, die, ja, nennen wir es, die sich nicht rechnet, ne?
Also, jetzt sind die beiden Beispiele Kita und Beratungsstellen schwierig, weil die sich nie rechnen.
Ja, okay. Das ist ja, das kommt ja noch dazu, ne? Dass soziale, ja, Einrichtungen, genau. Du hast es gerade gesagt, ihr seid ein Unternehmen, eine GmbH, die natürlich Geld erwirtschaften möchte und das auch wieder in Kreislauf bringen möchte.
Genau.
Aber wie kriege ich das hin? Ich stelle mir das persönlich schwer vor, zu sagen, nee, diese Einrichtung müssen wir leider schließen.
Ja, ist immer doof. So, und gerade wenn es Gründe sind, die gar nicht mal intern sind, sondern also wenn Leute nicht belegt sind, dann ist auch klar, okay, dann braucht es Angebot auch nicht, dann kann man die verbleibenden 1, 2 gut weitervermitteln in andere Bereiche. Aber wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, dann ist ja tatsächlich gar nicht mal das von innen gewollt, sondern eher von außen gewollt, dass eben öffentliche Gelder wegfallen. Und wenn dann Sachen gekürzt werden und wir Sachen einstellen müssen, dann bleiben Leute zurück, das ist richtig. Und das betrifft dann halt vor allem immer die Schwächsten der Gesellschaft. Also Menschen, die neu in diesem Land sind, die keine Beratung mehr erfahren können, wo sie gut unterkommen können, welche Hilfsangebote sie bekommen können, welche Förderungen ihnen zustehen. Das ist dann sozialpolitisch, ich finde, völlig dramatisch. Aber an der Stelle, wenn wir nicht andere Förderungen bekommen, und das ist halt gerade für die Bereiche regelmäßig nicht der Fall, dann müssen wir leider da eine Beratungsstelle oder verschließen. Eine Kita ist da anders. Die würden wir nicht mal so eben schließen. Auch in Altenheim würden wir nicht morgen sagen, ach nö, jetzt schieben wir mal 80 Leute hier auf den Betten draußen und dann gucken wir mal. Da sind wir in langfristiger Verantwortung, das nicht. Aber gerade durch Beratungsdienste, und das steht tatsächlich angesichts der Haushaltslagen an, werden wir gut gucken, was können wir weiterführen, was können wir eventuell noch über auch geringer werdende Kirchensteuermittel noch irgendwie kompensieren. Und was aber müssen wir tatsächlich aufgeben, weil es nicht mehr geht. Und manchmal müssen wir auch sagen, liebe Leute, das ist hier eine staatliche Aufgabe. Und wenn ihr der Staat das nicht anständig finanzieren will, dann muss er selber machen.
So. Wovon finanziert sich eine CSE?
Sehr unterschiedlich, wobei das allermeiste tatsächlich sind Gelder der Stadt, wo wir im Auftrag der Stadt beispielsweise junge Menschen unterbringen in Jugendhilfeeinrichtungen, dann sind viele Landesmittel drin und der ganze Pflegebereich ist im Wesentlichen kassenfinanziert. Und dann haben wir auch viele Dienste, die eben spendenbasiert sind tatsächlich. Und das sind die Dienste, wo wir halt voller Überzeugung sagen, das ist wichtig, dass es die in der Stadt gibt, wo aber auch klar ist, das bezahlt die Stadt nicht, das ist auch in Ordnung ein Stück weit. Aber da finden wir Menschen für, die wir überzeugen können, gemeinsam da mit uns anzupacken. Und das ist dann eben spendenfinanziert.
Und sind das dann so deine Aufgaben als Geschäftsführer, zu gucken, wo kriegen wir Gelder rein? Wie ist auch die Aufgabe der Politik? Wo ist es jetzt die Stadt? Ist es Land? Ist es Bund?
Das ist, also in der Tat ist genau das meine Aufgabe, eben ja das Ganze zu jonglieren, zusammenzubringen und dass es am Ende gut passt. So. Weil ich finde es eigentlich ein bisschen einfach, immer nur zu sagen, so, liebe Stadt, das Angebot ist da, bitte bezahl das. So, das wäre mir zu einfach. Mhm. So. Gerade wenn es darum ging, wir haben es ja gerade kurz besprochen, wenn eine neue Idee da ist, so, und es gibt halt Aufgaben, für die ist die Stadt zuständig, es gibt Aufgaben, dafür ist das Land zuständig. Kita-Finanzierung ist so eine Landesaufgabe halt. Und dann sag erstmal, das ist auch so ein Punkt, das hätte ich auch vielleicht gerade in den Lieblingsangeboten nennen können, so die Kinderfamilientische, die wir machen an vier verschiedenen Standorten in der Stadt. So, das sind Angebote, die finden wir richtig, wo wir einmal in der Woche an vier verschiedenen Standorten im Stadtgebiet Familien zusammenbringen, dort ein gemeinsames Mittagessen machen, die Eltern auch anleiten, wie sie zu Hause selber gesund kochen können, dann mit den Kindern gemeinsam essen, Hausaufgabenhilfe ansteht und dann wir Netzwerkarbeit betreiben mit eben unseren Sozialarbeitern, die erste Hilfestellung bieten, die andere Hilfesysteme weitervermitteln. Und da gibt es einen kleinen Zuschuss der Stadt, weil das Jugendamt sagt halt, es ist ein tolles Angebot und wir würden gerne mehr, aber es geht nicht. Und aber anerkennt gibt es da einen minimalen Zuschuss. Und aber sonst viele tolle Förderer, die halt sagen, das ist so super, was da passiert, das mit unterstützen. Und dann, das sind halt Sachen, da, das sind Teil meines Engagements als Geschäftsführer, da eben dafür zu sorgen, dass solche Angebote mitfinanziert sind. Auch aber dafür zu sorgen, dass halt die öffentlichen Mittel auch gut fließen, dass die gut genutzt werden, dass wir innerhalb der Budgetgrenzen bleiben und sowas. Wobei das, wenn ich ehrlicherweise überlege, dass mit den Budgetgrenzen vielleicht gar nicht so meine Aufgabe ist, sondern eher ja da, dass die Befähigung unserer Leute, dass die die Grenzen einhalten können. Das ist eher vielleicht meine Rolle dabei. Ja.
Aufgaben verteilen.
Ja, und ich bin ja Finanzwirt und Pädagoge und mir geht es da auch wirklich darum, auch die nachgelagerten Führungskräfte bei uns zu befähigen, dass sie gut ihre Einrichtungen selber leiten können und dafür Tools bereitzustellen, also digitale BI-Tools, was es inzwischen gibt, aber eben auch menschlich von ihren Kompetenzen her dazu zu befähigen, dass sie das gut im Blick haben können und gut mit dem Geld auskommen können, was wir dafür zusammengebracht haben.
Finanzwirt und Pädagoge, das klingt jetzt eher untypisch, finde ich. Also vom Klischee her.
Ja.
Wie du zur sozialen Arbeit gekommen bist, zum Finanzwirt und zur Pädagogik, da lass uns doch gleich mal drüber sprechen, auch was für Menschen bei der CSE arbeiten, nach ein paar Entscheidungsfragen.
Ja.
Ich gebe vor, du entscheidest dich zwischen Kaffee oder Tee.
Kaffee.
Im Urlaub, Strand oder Berge?
Also Strand am besten vom Wasser aus, vom Segelboot aus begangen.
Leidenschaftlicher Segler?
Ja, und doch die Kinder anlernend.
Mhm. Fleisch oder Gemüse?
Ach, die politisch korrekte Antwort wäre ja Gemüse, ne? Aber ich mag auch gerne Fleisch.
Bahn oder Auto?
Auto.
Joggen oder Schwimmen?
Joggen.
Buch oder Podcast?
Tageszeitabhängig. So. Also wenn ich unterwegs bin, gerne, weil ich auch im Rad unterwegs bin, höre ich dann da gerne Podcast. Aber wenn ich zu Hause bin und dann irgendwie die Kinder schlafen und so, und dann lese ich auch gerne mal ein Buch.
Aber die CSE hat ja auch einen, ja in Anführungsstrichen, einen eigenen Podcast, ne?
Genau, das ist der Podcast Verabredet, gerne reinhören. Und wir bezeichnen uns gerne als den einzigen Podcast der über die Praxis der sozialen Arbeit. Da sind zwei wunderbare Kolleginnen.
Gruß an Maike und Sarah.
Genau, liebe Grüße an euch beiden, die einmal im Monat es ja tatsächlich seit 4 Jahren schaffen, Menschen vors Mikrofon zu holen, die eben spannende Einblicke geben in die Praxis der sozialen Arbeit. Das ist zum Teil aus unseren Diensten, aber auch darüber hinaus, auch über Essen hinaus zum Teil. Und da gibt es spannende Einblicke in das, was das Feld der sozialen Arbeit alles bietet für spannende Herausforderungen.
Nehmen wir doch mal Maike und Sarah, die diesen Podcast besprechen und viele verschiedene Gäste haben. Was sind das für Menschen, die in der sozialen Arbeit arbeiten, die nach der Schule gesagt haben oder vielleicht auch schon während der Schule, ich möchte Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin werden?
Also ich will nicht in der Plattitüde hängen bleiben, aber es hat natürlich was davon, dass das erstmal Menschen sind, die anderen Menschen helfen wollen. So. Und eben eine Hilfe, die nicht dabei stehen bleibt in so einem Machtgefälle von Hilfegebenden, Hilfenehmenden, sondern eher einen auf aufrichtende Hilfe, dass man selber wieder unterwegs sein kann. So vielleicht, das ist das, was die Menschen bei uns auszeichnet, über alles hinweg. Das ist, glaube ich, dienstspezifisch nochmal ein bisschen anders vielleicht so. Das ist in der Pflege anders als in den Kitas und in der Jugendhilfe, anders nochmal anders in der Gefährdetenhilfe. Aber in Summe ist es, glaube ich, so eine Grundhaltung.
Du hast gerade schon ein bisschen vom Personalmangel gesprochen. Wie würdest du, nehmen wir mich jetzt mal, wie würdest du mich oder euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür begeistern, bei der CSE zu arbeiten oder bei einem anderen Sozialunternehmen?
Also das Spannende ist tatsächlich ja, dass egal, wo ich unterwegs bin in unserer Organisation, die Menschen immer davon berichten, dass sie am Ende des Tages halt auch total viel zurückkriegen. So, also dass man geht von daher sehr beschenkt, nicht jeden Tag, weil auch es da Tage gibt, da ist es total anstrengend und das ist irgendwie so total, das nicht einen jeden Tag glücklich macht, so, das will ich gar nicht beschönigen. Aber es ist immer über alles eine erfüllende Aufgabe. So, und wenn man dann Menschen sieht, die eben, die man länger begleitet, die eben dann was geschafft haben, so, und seien es auch nur die kleinsten Schritte, so. Das ist schon sehr wohltuend und das erlebe ich halt auch, ich habe einen neuen kaufmännischen Leiter seit ein paar Monaten, der vorher im Bankgewerbe unterwegs war, so, und der ist total happy und sagt, also ja, natürlich gibt es auch irgendwie blöde Themen und so mal blöde Tage, aber in Summe ist der total happy und sagt, weil es halt tatsächlich, die Menschen sind hier anders, sie sind total wertschätzend sich gegenüber, von daher glaube ich, dass so die Grundhaltung in der Organisation bei uns eine ist, wo man sich mit sehr viel Wertschätzung für die eigene Lebenssituation, für die eigene Möglichkeit gegenübertritt und dann eben in der gemeinsamen Stärke den anderen gegenüber auftreten kann, um denen dann weiterzuhelfen. Und das ist vielleicht etwas, was, glaube ich, insgesamt in der Sozialarbeit ist und was ich für uns nochmal besonders in Anspruch nehme, dass wir, ich muss einmal den Klassiker bringen, auch als konfessioneller Verband natürlich auch, da ein christliches Wertverständnis dahinter steht.
Allerdings darf ich aber auch sagen, in dieser Branche verdient man jetzt nicht wirklich viel oder wird nicht reich, ne? Da steckt schon viel Leidenschaft hinter, oder?
Also, natürlich ist es jetzt hier, sind wir keine Bank. So, das ist völlig klar. Trotzdem haben wir haben ein Tarifwerk, so, das TVRD nah ist, das finde ich auch sehr solide. Und das ist schon sehr passabel, so. Und ich, wir haben regelmäßige Branchenvergleiche, gerade im pflegerischen Bereich sind wir tatsächlich für Pflegefachkräfte der höchste Tarif, so. Das ist erstmal, da sind wir gut aufgestellt. Und auch für SozialarbeiterInnen und für Erzieherinnen in Kitas. Das sind schon anständige Sachen, die wir da zahlen. Das ist nochmal mehr geworden in den letzten Tarifsteigerungen nach Corona. Da gab es ja über Verdi angestoßen, große Tarifsteigerungen. Das ist schon da sehr, sehr üppig so gewesen. Wie gesagt, ich gönne das allen Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Branche. Sehe aber auch tatsächlich, wie das jetzt auch die kommunalen Haushalte schon auch an Grenzen bringt, was da leistbar und darstellbar ist. Aber dass tatsächlich, dass wir alle noch Hungertuch nagen, das glaube ich, das sehe ich nicht tatsächlich. Wie gesagt, das ist jetzt angemessen, finde ich, für die Ausbildung, Studiengänge, die man gemacht hat. So ist das sehr solide. Wie gesagt, wenn man aber jetzt tatsächlich vom Tellerschirmmesser zum Millionär, das gelingt bei uns ehrlicherweise nicht.
Und dass man in der Pflege- oder Notschlafstelle auch mal am Wochenende arbeiten muss, das weiß man vorher, ne?
Das weiß man vorher. Ich finde ja aber auch, das hat seine Themen so, ne? Gerade auch, wenn man das letztens noch diskutiert mit den Kolleginnen in der stationären Jugendhilfe, wo auch klar ist, das ist eine Belastung, wenn man da 2 Nächte pro Woche nicht zu Hause ist und so. Dafür gibt es aber Zeiten, wo andere halt arbeiten, wo man sie mal frei haben kann. Das ist auch, kann ja auch seine Themen, Freizeit mit sich bringen so, und kann dadurch, wenn man seine Familie gut im Blick nehmen kann, auch gute Betreuungssituationen dadurch organisieren. Also das hat schon auch seinen Reiz.
Und dafür kann man mal unter der Woche in Ruhe in die Sauna oder ins Möbelhaus einkaufen gehen, wenn es nicht so voll ist wie am Samstag.
Zum Beispiel. Und man kann mal in Ruhe Radio Essen hören.
Und einen Arzttermin. Und natürlich Radio Essen hören. Natürlich. Das hat alles auch seine Vorteile. Jetzt haben wir gerade schon über die Finanzierung gesprochen. Was wünschst du dir denn von der Politik?
Wenn ich mal die 3 föderalen Ebenen sehe, Bund, Land und Kommune, wir könnten noch Europa mit reinnehmen, noch ein Stück weit.
Ja,
auch, das
stimmt.
Ist ja auch noch ein Thema. Vielleicht nehme ich das noch vorweg. Die könnten vor allem sich mal überlegen, wie man die ganzen schönen Förderprogramme, die die haben, mal so ein bisschen entspannter abrufen und abrechnen könnte. So, weil das ist, also ohne Witz, wir haben uns stark damit beschäftigt, Gelder zu beantragen. Ich hätte dann eigene Verwaltungskraft 3 Jahre für beschäftigen müssen, nur um die fortlaufenden Gelder zu verwalten. So. Und das ist völlig unangemessen. Bund, da glaube ich, dass man nochmal gut auf den pflegerischen Bereich gucken muss, wie man sowohl die Pflegeversicherung so ausstatten kann, dass auch tatsächlich, dass die auch die Heimkosten so gestalten können, dass man auch damit sinnvoll gut arbeiten kann. Das ist schon ein wichtiges Thema. Das ist nicht so ganz originär von Politik gestaltbar, weil ja die Kassen, wie gesagt, noch dazwischen hängen. So, aber da ein gutes Auge drauf zu haben und eben das ganze Thema der Förderung von Menschen in Arbeitslosigkeit, das ist schon eine Frage, wo man gut drauf gucken muss, weil die Menschen, die jetzt noch in Jobs zu bringen sind, die haben halt noch ein paar mehr Themen als nur, dass sie keinen Job haben. So, das gilt also gut im Blick zu nehmen, dass da die Förderung im SGB II da nicht völlig zusammengestrichen wird.
Ja.
Auf Landesebene, das finde ich tatsächlich beachtlich, mit wie viel Schuspe da auch Kürzungen vorgetragen werden, ohne mit der Wimper zu zucken, die schon wesentliche Bereiche auch der Integration von Menschen betreffen. Und ja, nochmal sich zu verdeutlichen, dass vermeintlich kleine Haushaltsposten jede Menge verhindern können. Also wir haben einen Posten, da geht es um, das nennt sich Komm-an-Mittel, so, da werden Ehrenamtsarbeiten gefördert, und wenn doch Integration gut gelingen soll, dann muss es doch nicht durch hauptamtliche Sozialarbeiter vor allem passieren, sondern durch Menschen, die hier leben, so, also durch Ehrenamtliche. So, und wenn gerade da gespart werden, ich meine, Leute, das, da macht man einen ganz kleinen Posten, der aber am Ende so viel bringt, kaputt, so, das könnte schwierig werden. Und in der Stadt, da sehe ich am ehesten aber tatsächlich, dass da Politik ihrer Verantwortung nachkommt, nämlich die Schwächsten dieser Stadt nicht alleine stehen zu lassen. Und das, da möchte ich, und das geht jetzt nicht nur auf eine Partei, sondern es betrifft tatsächlich alle Parteien hier in der Stadt. Da erlebe ich eine große Verantwortungsgemeinschaft von Politik und Wohlfahrtspflege. Das möchte ich wirklich konstatieren und möchte eher den Politikern in Land und Bund nahelegen, schaut mal nach Essen. So, da hat man ein paar Sachen gut im Griff. Ich würde nämlich sagen, dass auch der Reifegrad einer Gesellschaft sich immer daran messen lässt, wie geht man mit den Schwächsten um. Und da erlebe ich in Essen eine hohe Aufmerksamkeit, so auch von Stadtspitze. Also Thomas Kufen fragt mich regelmäßig, wie geht es dir und der Einrichtung, was geht da mit den Menschen so. In einem authentischen Interesse, das erlebe ich da auf jeden Fall. Die anderen Ratsfraktionen auch, ich will jetzt nicht nur Kufen in vordere Position bringen, die anderen fragen mich das auch. Frau Klevin fragt mich auch nach bestimmten Sachen so, also das ist da genauso. Von daher, mein Aufruf an die Politik ist, achtet auf die Schwächsten dieser Gesellschaft.
Und auf dem Rücken derer wird ja auch Wahlkampf betrieben, wenn von Kürzungen von Bürgergeld etc. gesprochen wird, von Sozialausgaben. Was sagst du dazu? Denn die bringen ja nicht, die kosten dem Staat was, bringen aber nichts in die Kassen.
Mal genau.
Plump gesagt, so die These, die da im Raum steht.
Das kann ich, das gilt für Bürgergeldempfänger, das gilt für Menschen, die neu in diesem Land sind, genau das Gleiche, dass dann über Kartensysteme oder was auch immer da versucht wird, das in dem irgendwie Einhalt zu gebieten. Natürlich braucht es Mechanismen zu sagen, wo dann eine Ausnutzung stattfindet. Aber die Frage, die ich habe, ist denn der Anteil derer, die es ausnutzen, so groß, dass die Kürzungen in Summe das wert sind, weil viele Einzelschicksale damit auch abgetan werden? Und kann man nicht besser in gezielte Kontrollen investieren, wo eben Betrug stattfindet, so, weil dass der stattfindet, das will ich gar nicht ausschließen. Mhm. Und da dann den Fachleuten vor Ort vertrauen, dass das auch im Blick ist. Und ja, was soll ich denn sagen? Ich dachte, Leute, sprecht mal mit denen. Also ich glaube, das ist schnell in eine Bild-Zeitung hineingeredet, in ein Interview zu sagen, wir müssen das Bürgergeld kürzen, so. Aber den Leuten gegenüber zu stehen und zu sagen, nee, du kriegst aber kein Geld mehr hier und du musst jetzt gucken, wie du klarkommst, ist eine andere Nummer. Und aber den Leuten gucken wir halt ins Gesicht.
Wie oft bist du denn noch so bei euren Klientinnen und Klienten, bei deinen Mitarbeitenden, innerhalb der Einrichtungen, in der Beratungsstelle, in der Kita, Pflegeeinrichtung und so weiter?
Also ich bin natürlich vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann halt darüber mittelbar dabei den Klienten. Also wenn ich in der Kita bin, natürlich treffe ich auch da die Kinder. Wenn ich mit der Leitung unseres Altenheims Sachen bespreche, begrüße ich auch die Gäste, die ich auf dem Weg treffe, so das schon. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, und ich mache jetzt meine Pflegeschicht mit oder so. Ich glaube, mein Ort ist bei uns in der Geschäftsstelle und bei den Menschen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür zu sorgen, dass die gut arbeiten können, und möchte mich nicht selber als ja Praktikant, der irgendwie mitgeschliffen werden muss, dann da einschmuggeln, so, dass die alle richtig hart arbeiten. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und ich habe eher das Ding, dass ich gut im Austausch sein müsste, dass ich die Nöte und Sorgen der Kolleginnen und Kollegen gut mitnehmen kann. Dafür muss ich Sorge tragen.
Und wie macht man das?
Unterschiedlich. Also ich kann sagen, wie ich es mache. Wie man es Mann macht, weiß ich nicht. Ich
mache das genau. Wir sind bei dir.
Also ich habe zum einen eine wöchentliche offene Sprechstunde, wo ich einfach 2 Stunden keine Termine reinlege, wo einfach klar ist, da kann man kommen.
Also für die Mitarbeitenden.
Für die Mitarbeitenden, genau, richtig. Regelmäßig nutze ich das auch so ein bisschen, um E-Mails abzuarbeiten, so, weil dann das doch nicht so intensiv besucht wird. Dann aber, wie du schon sagtest auch gerade, dass ich unterwegs bin in der Organisation und auch schon eine Nähe auszustrahlen, dass man mich ansprechen kann. Und was ich vor allem tue, ich habe einen, aus meiner Perspektive zumindest, guten und engen Draht zu allen Führungskräften, um zwischen allen Einrichtungen ein bisschen mitzukriegen, was da los ist, und dann eben mitzukriegen, wenn da aber ein Knatsch ist zwischen Mitarbeitern und Führungspersonen, dass wir dann da nochmal näher schauen, was kann man denn da machen. Im Gro aber laufen ja viele Sachen auch sehr gut erstmal bei uns.
Möchtest du mal einen Gruß, Dank, weiß ich nicht, Wunsch an deine Mitarbeitenden an dieser Stelle platzieren?
Also ein Dank sage ich ganz oft und gerne auch hier tatsächlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr macht ganz, ganz großartige Arbeit jeden Tag. Und wie gesagt, die CSE ist nicht in der Geschäftsstelle, die CSE seid ihr, die jeden Tag den Menschen dieser Stadt, die uns anvertraut sind, begleiten, helfen und versorgen. Vielen, vielen Dank dafür.
Das klingt herzlich. Wie bist du denn überhaupt in die CSE gekommen und vor allem jetzt ja bis zur Geschäftsführung?
Gute Frage. Also hast du gelernt, genau, gute Fragen zu stellen? Ich habe gelernt, zunächst mit Finanzen umzugehen. Ich habe eine Ausbildung beim Finanzamt gemacht, habe dann aber währenddessen weiterhin schon das, was mich lange begleitet hat, ehrenamtlich kirchliche Jugendarbeit gemacht. Habe dann irgendwann mal einen Anruf bekommen mit der Frage, ob ich nicht selber Gruppenleiter ausbilden möchte, die also da in Kirchengemeinden da Ferienfreizeiten machen und so weiter. Habe das gerne angenommen und fand das eine ganz, ganz spannende Arbeit. Ich habe noch einen Moment für mich so biografisch im Punkt, da kam ich von einem Seminar nach Hause, hatte gerade 20 junge Menschen darin ausgebildet, Gruppenleiter zu werden in der Kirchengemeinde. 5 Tage lang, und das war so ein langes Wochenende, und ich war körperlich völlig am Ende, so, aber innerlich sehr erfüllt. Und diese Erfüllung, das ist die, die ich gerade meinte, was man bekommt, wenn man bei uns arbeitet. So. Und habe dann gedacht, boah, wenn du 5 Tage im Finanzamt warst, dann bist du überhaupt nicht körperlich ausgelastet, weil das waren die damals 38,5 Stunden oder so, das war gar nichts. Aber auch überhaupt nicht erfüllt. Das war irgendwie okay, da die Sachen abzuarbeiten und dann einen Einspruch da zu genehmigen oder nicht und dann irgendwie da was freizugeben und so. Und da dachte ich, das ist ein Fehler im System. In meinem System. So. Und habe dann gedacht, ich ziehe das jetzt hier mir noch durch, so, mach das fertig. Möchte aber eigentlich was anderes in meinem Leben machen und habe dann noch in Bochum Pädagogik und Sozialpsychologie studiert. Habe dann schon eine traumhafte Stelle aber gefunden, damals in der Bundesleitung der DPSG, also bei den Pfadfindern. Genau. Da habe ich dann verschiedene Aufgaben wahrgenommen, habe dann nebenbei auch den Master irgendwie zu Ende gemacht und merkte dann mit Mitte 30, so, Jugendarbeit ist toll, hat mich viel bewegt, hat mir auch viel gebracht. Ich habe viel erleben dürfen. Aber ich wollte nie so Berufsjugendlicher werden und bekam dann die Chance, eine Elternzeitvertretung bei den Maltesern anzunehmen. Und habe gedacht, ah komm, Malteser sind ja auch nur Farbflammen mit Blaulicht. So, das wird schon funktionieren. War aber dann tatsächlich.
Sollte jetzt kein Malteser hören.
Doch, könnt ihr alle hören. Ich habe die alle ganz lieb. Das ist ein ganz toller Verband. So. Habe ich ja auch selber oft genug gesagt. Mhm. So, und dann wurde das Elternzeit aber dann auch 6 Jahre, die ich dann bei den Maltesern in Paderborn war. Und dann war immer dieses Pendeln zwischen Essen und Paderborn, das war immer so das Thema. Und dann kam Kind 1 und die dann umtrieb uns die Frage, was mit Kind 2 sein sollte. So dass ich mich geguckt habe, gibt es dann irgendwie spannende Stellen im Ruhrgebiet. Und dann gab es diese Stellenausschreibung bei der CSE. Und da dachte ich, das ist das, was ich gerne machen möchte. Und bin in ein klassisches Bewerbungsverfahren reingegangen und habe das dann nach mehreren Runden auch für mich entscheiden können. Da freue ich mich bis heute drüber. Und ich finde eben gerade das reizvoll, sowohl, ich sag mal, mit unseren Controllern über Buchungsthemen adäquat reden zu können, als auch mit unseren pädagogischen Kräften fachliche Debatten führen zu können und in beiden Bereichen hineinwirken zu können.
Ja, so beide Seiten.
Ne? Ja, und das auch die Abwechslung macht es für mich auch so. Ich möchte weder, glaube ich, nur das eine noch das andere. So, das finde ich sehr reizvoll.
Dieses Soziale, das klingt für mich, oder klang für mich gerade so nach, oder was du auch sagtest, von dem, ja, ich sag, nenn's mal Schlüsselerlebnis. Früher Ferienlager habe ich auch betreut. 2 Wochen, nur Programm, nur Power, nur energiegeladene Kinder um einen herum und danach, ich war hundemüde, aber unfassbar glücklich.
Genau.
Kann man das bei dir, bist du an so einem Punkt jetzt auch nach so einer Woche wieder?
Ja, total. Grundsätzlich ist das so. Ich mache das, was ich mache, gerne. Ich stehe morgens gerne auf und habe richtig Bock darauf, das zu tun. Es gibt auch mal doofe Themen, das ist dann so. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich da total viel Bock drauf. Und ich sage mal, die Stimmung in der Organisation ist grundsätzlich auch so. Was aber meine Rolle als Geschäftsführer ist, ist auch, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das die Leute ja nicht nur 2 Wochen können, wie ein Ferienlager ist. Die müssen halt ja 20 Jahre und länger
Berufsleben, tun idealerweise.
So. Mhm. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung gerade auch zu gucken. Wie können wir tatsächlich die Leute und die Kolleginnen und Kollegen so im Blick halten, dass sie sowohl ihre ganze Kreativität einbringen können, ihre Interesse einbringen können, ihr Engagement einbringen können und gleichzeitig aber gesund halten können in dem, was wir an Arbeitsbedingungen haben. So, das ist schon das, wo wir dran sind. Das Thema Gesundheit ist für uns ein Megathema, weil wir schon noch merken tatsächlich, dass sich da was verschoben hat. So, dass,
Stichwort Mental Health, Work-Life-Balance.
Genau, ja. Mhm. Ja, Work-Life-Balance ist das eine. Ich finde, das ist ja eine Frage eher von Zeitmanagement, so ein bisschen auch die Sachen dazu. Mental Health, was ist tatsächlich das, was muten wir Leuten zu, was ist auch Leuten irgendwie verkraftbar, wie kann man das auch ausgewogen halten, wie kann man auch Entlastungsräume schaffen, so, wie kann man sagen, ja, das ist, du bist da dran, aber das ist, kannst du auch hier lassen, so, und, ne? Und vor allem, was noch nicht deine Aufgaben? Wie kann man das gut abgrenzen, auch dass auch Aufgaben begrenzt bleiben und Verantwortung schaffbar bleiben? So, das ist bei uns mit Sicherheit noch nicht alles gerade perfekt, aber daran wollen wir in den nächsten Jahren massiv arbeiten.
Ich kann mir schon vorstellen, dass auch so eine Arbeit, gerade so eine, insbesondere Jugend- oder Kinderarbeit, Palliativnetzwerk hast du schon gesagt, oder Notschlafstelle, dass man da durchaus auch mit Schicksalen zu tun hat, die man nicht unbedingt auf der Arbeitsstelle liegen lässt, ne?
Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass je krasser die Themenfelder sind, desto besser sind die Leute auch trainiert darin, das auch dazulassen. Und gleichzeitig hast du völlig recht, ist das zentrale Aufgabe eines Arbeitgebers, auch dafür zu sorgen, dass die Menschen gut arbeiten können und die Themen auch da lassen können.
Ja. Dann drücke ich alle Daumen, dass das auch noch ganz, ganz viele Jahre so weitergeht.
Danke.
Damit gehen wir nämlich in Richtung Ende dieser Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Ganz herzlichen Dank an meinen heutigen Gast, Andreas Biroth von
Danke
der CSE.
Für die Einladung.
Ich möchte euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein Danke sagen fürs Zuhören und euch natürlich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen, irgendwas anderes an uns richten möchtet, geht das immer über die E-Mail-Adresse podcast@radioessen.de. Und natürlich gibt's wie immer den Hinweis auf unsere anderen Radio Essen Podcasts, den Tag in 5 Minuten. Da gibt es jeden Tag die News aus Essen und der Welt und den Redebedarf 2.0. Darin wird gesprochen über die Ereignisse der Woche aus Sicht der Radio Essen Redaktion. Ja, und damit kommt mein letztes Dankeschön nochmal an Andreas Biroth, Geschäftsführer von der CSE. Und von dir kommen die letzten Worte in dieser Folge.
Ja, ich hatte jetzt ja eine ganze Folge Zeit, mich auf diese Frage vorzubereiten und innerlich. Und ich glaube, dass das auch für uns Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gilt und auch in diesem Land, was mein Aufruf an die Politik war, achtet aufeinander. Danke.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.